Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Im Nahen Osten ebbt die Gewalt nicht ab. In Gaza-Stadt kämpfen israelische Soldaten Auge in Auge mit Palästinensern. Beobachterin am Rande des Konflikts in Jerusalem und in der Westbank ist unsere Korrespondentin Irin Meyer. Was sie erlebt, erzählt sie im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die weiteren Themen: Stütze für den Mittelstand. Nur noch Großverdiener müssen in Zukunft arme Verwandte unterstützen. Und Stütze für die Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften verlangen von den Arbeitgebern den Erhalt der Arbeitsplätze und vom Staat ein 5 Milliarden schweres Konjunkturprogramm. Israelische Truppen setzen ihren Angriff im palästinensischen Gazastreifen mit unverminderter Heftigkeit fort und rücken weiter vor. Gleichzeitig versuchen arabische und europäische Diplomaten fieberhaft, eine Einstellung der Kämpfe zu erreichen. Die Aussichten auf einen Erfolg der diplomatischen Bemühungen sind allerdings gering. Rudi Meder fasst zusammen.
Der internationale Druck nimmt zu, doch Israel bleibt hart. Wegen des anhaltenden Beschusses von israelischen Städten mit Raketen seien die Bedingungen für einen Waffenstillstand nicht erfüllt, heißt es in Jerusalem. Die israelische Außenministerin Zipi Livni erklärte gegenüber dem Fernsehsender CNN, es frustriere sie, wenn man Israel und Hamas in einem Atemzug zu einem Waffenstillstand auffordere.
There is one thing that frustrates me. The idea saying something like Israel and Hamas need to stop. A ceasefire between Israel and Hamas, it's not the same. I'm not willing to put Israel and Hamas in the same package.
Man dürfe Israel und Hamas nicht in den gleichen Korb werfen. Israel sei ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft, Hamas sei eine Terrororganisation. Hamas wisse, was zu tun sei, damit der Angriff stoppe.
Israel acts against Hamas because it targets Israel. So they know what to do in order to stop it.
Angesichts dieser harten Haltung dürfte es für Diplomaten schwer sein, einen Waffenstillstand zu erreichen. Sowohl arabische Führer als auch EU-Vertreter führen in der Krisenregion Gespräche. Auch der französische Präsident Sarkozy will in Kairo und in anderen Städten der Region seinen Einfluss geltend machen.
Rudi Meder. Weitere Beobachtungen und Analysen zum Nahen Osten hören Sie hier im Lauf dieser Stunde. Zuerst aber zum Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
Die Verwandten von Sozialhilfebezügern sollen nur dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie mindestens 120.000 Franken pro Jahr verdienen. Dies empfiehlt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS. Sie hebt die Limite für die sogenannte Verwandtenunterstützung damit deutlich an. Bisher lag der Betrag bei 60.000 Franken, ab dem Angehörige von Sozialhilfebezügern zur Unterstützung in die Pflicht genommen werden konnten. Die SKOS warnt zudem davor, dass die Zahl der Sozialhilfebezüger deutlich ansteigen wird, als Folge der Wirtschaftskrise. Trotz Krise sollen die Arbeitgeber in der Schweiz ihre Angestellten weiter beschäftigen. Das fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten stünden die Arbeitgeber in der Pflicht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Außerdem seien Kürzungen bei der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermeiden. Den Bundesrat fordert der Gewerkschaftsbund auf, die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeit von 12 auf 18 Monate zu erhöhen. Der neue SVP-Bundesrat Ueli Maurer hat seine Arbeit als Chef des VBS aufgenommen. Maurer wurde vor dem Bundeshaus mit militärischen Ehren und Marschmusik empfangen. Er versicherte dem interimistischen Armeechef André Blattmann, dass die Armee auf ihn zählen könne. In der griechischen Hauptstadt Athen ist am frühen Morgen ein Polizist durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Wie das griechische Radio berichtet, gehörte der Beamte einer Gruppe von Polizisten an, die vor einem Gebäude Wache hielten. Bei der Fahndung nach den Tätern wurden laut der Polizei mehrere Dutzend Personen festgenommen. Seit dem Tod eines Jugendlichen durch den Schuss eines Polizisten Anfang Dezember kommt es in Griechenland immer wieder zu gewaltsamen Protesten. Die Ölpreise sind am Morgen erneut gestiegen, wegen des Kriegs im Gazastreifen und wegen des Gasstreits zwischen Russland und der Ukraine. Ein Fass der wichtigsten amerikanischen Sorten kostete im frühen Handel mehr als 47 Dollar. Die Schweizer Börse ist nach der Festtagspause mit einem kleinen Kursfeuerwerk ins neue Jahr gestartet. Der Swiss Market Index legte in den ersten Handelsminuten um gut 4% zu. In Tokio hatte der Nikkei-Index zuvor 2,1% im Plus geschlossen. In Japan sind die Autoneuzulassungen im vergangenen Jahr um mehr als 6% zurückgegangen, dies wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wie der japanische Autohändlerverband mitteilt, sank die Zahl damit auf den niedrigsten Stand seit 34 Jahren, nämlich auf rund 3,2 Millionen Autos. Die Absatzkrise betrifft alle Hersteller, außer Honda. Honda verkaufte gut 6% mehr Autos. In weiten Teilen Deutschlands haben Schnee und Eis in der Nacht und am Morgen zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. Wegen Unfällen musste die Polizei mehrere Autobahnabschnitte sperren, vielerorts kam es zu langen Kolonnen. Probleme wegen des Winterwetters gab es auch im deutschen Bahn- und Luftverkehr. Der Flughafen Düsseldorf wurde am Morgen geschlossen. In Italien haben Schnee und Eis am Wochenende mindestens 6 Tote gefordert. Bei Savona in Ligurien erfror eine betagte Frau in ihrer Wohnung. 5 Menschen stürzten in den italienischen Bergen von vereisten Wegen in den Tod.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit der Krise im Nahen Osten. Das IKRK warnt, im Gazastreifen sei die Lage besorgniserregend. Der Bevölkerung gehe das Essen aus. Im Tagesgespräch um 13 Uhr berichtet Irin Meyer, was sie in Jerusalem und der Westbank gesehen und gehört hat und beschreibt, wie sie Israeli und Palästinenser seit dem Gewaltausbruch erlebt. Die Wirtschaftslage und die Sorge darum diktiert das Geschehen in der Schweiz. Armen in der Schweiz greift der Staat schneller unter die Arme und lässt durchschnittlich verdienende Verwandte in Ruhe. Angst vor Arbeitslosigkeit haben die Gewerkschaften und fordern Hilfe von Arbeitgebern und vom Staat. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.717 Punkten plus 3,3%. Der Euro wird zu einem Franken 50,69 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,18. Und das Wetter bis heute Montagabend. In den Alpen und im Süden scheint zuerst zum Teil noch die Sonne, dann ziehen auch hier Wolken auf. Am Abend und in der Nacht fällt gebietsweise etwas Schnee. Die Temperaturen erreichen im Norden minus 3 und im Süden plus 3 Grad. Morgen Dienstag hat es im Norden viele Wolken und örtlich schneit es ein wenig, mehr Schnee fällt im Süden. Am Mittwoch liegt im Norden oft Hochnebel und auf den Bergen wird es freundlich. Im Süden ist es bewölkt und es fallen letzte Flocken. Im Norden liegen die Höchstwerte mit Biese um minus 4, im Süden um 0 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens sind die Informationen über die Lage der Bevölkerung widersprüchlich. Während Hilfswerke und internationale Organisationen von einer humanitären Krise sprechen, betonen israelische Behörden immer wieder, dass auch weiterhin Hilfsgüter in den Gazastreifen gelassen würden. Wie Mitarbeiter von internationalen Organisationen berichten, ist die Lage für die Bevölkerung seit Beginn der Bodenoffensive am Samstag jedoch noch schwieriger geworden. Der Bericht von Daniel Voll.
Information über die Lage in Gaza hat auch die IKRK-Delegation in Jerusalem nur über Kollegen, die in Gaza direkt stationiert sind. Doch nach allem, was Sprecherin Anne-Sophie Bonfeld gehört hat, wird es in den Spitälern von Gaza kritisch. Medikamente und medizinische Hilfsgüter habe es zwar noch für einige Tage, aber für das medizinische Personal werde die Arbeit immer schwieriger, denn dieses stehe praktisch pausenlos im Einsatz und sei vollständig übermüdet.
People are very, very, very tired and overstretched. Also, the ground incursion has cut Gaza into two parts, which means that.
Die Teilung des Gazastreifens durch die israelische Armee verschärfe das Problem noch, denn seither sei Gazastadt abgeschnitten und wer im Süden wohne, habe keinen Zutritt mehr. Dazu kommen Probleme bei der Energieversorgung. Im Gazastreifen ist der Strom praktisch vollständig ausgefallen, mit gravierenden Konsequenzen für Spitäler. Denn diese seien nun vollständig auf Generatoren angewiesen, die häufig in sehr schlechtem Zustand seien. Ein totaler Stromausfall hätte fatale Konsequenzen in Operationssaal oder Intensivstation, auch wenn die Spitäler in Gaza wesentlich weniger gut ausgestattet seien als in Europa.
The hospitals were equipped maybe not as well as European hospitals, but they still had a lot of the medical equipment, of course, that runs on electricity. So that is a very, very worrying situation. And these generators, I mean, it
was. Die Stromgeneratoren seien für den Betrieb von einigen Stunden pro Tag ausgelegt und könnten daher jederzeit zusammenbrechen, mit fatalen Folgen, das Leben von Dutzenden von Menschen sei gefährdet. Den Spitälern in Gaza Medikamente und Hilfsgüter zu liefern und personelle Verstärkung von außerhalb des Gazastreifens zu bringen, sei ebenfalls nicht möglich. So muss zum Beispiel ein medizinisches Team des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz seit Tagen auf seinen Einsatz warten. Theoretisch habe es nach tagelangen Diskussionen von den israelischen Behörden zwar die Bewilligung zur Einreise erhalten, weil der Grenzübergang aber geschlossen sei, sei es noch immer in Jerusalem blockiert. Die Grenzübergänge müssten darum so schnell wie möglich geöffnet werden, fordert IKRK-Sprecherin Bonfeld.
The crossings from Israel to Gaza also need to be open in the coming weeks and days.
Yes, die knapp 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen seien bei Medikamenten, Nahrung und Treibstoff praktisch vollständig auf Nachschub von außen angewiesen. Dies war schon vor Beginn der Bombardierung so. Der 365 Quadratkilometer große Gazastreifen ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte durch ein starkes Wachstum der Bevölkerung zu einer großen Agglomeration zusammengewachsen und ist heute ähnlich dicht besiedelt wie zum Beispiel die Stadt Zürich. Auf den wenigen Feldern wird schon lange kaum mehr produziert und die Bevölkerung ist schon seit Jahren von importierten Lebensmitteln abhängig.
Daniel Voll. Noch einen Schritt näher an die Krise im Nahen Osten geben wir im Tagesgespräch. Gast bei Emmy Lehmann ist Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Sie redet seit einer Woche intensiv mit Israeli und Palästinenserinnen in Jerusalem und der Westbank. Ihre Eindrücke schildert sie hier um 13 Uhr. Für manch einen und manch eine in der Schweiz gab es in den letzten Jahren ein böses Erwachen, wenn sie feststellten, dass sie für einen verwandten Sozialhilfebezüger mitzahlen müssen. Bereits wer gerade mal 60.000 Franken im Jahr verdient, konnte dazu verpflichtet werden. Jetzt aber soll damit Schluss sein. Nur noch großverdienende und wirklich wohlhabende Verwandte sollen von den Sozialhilfeämtern in die Pflicht genommen werden. Monika Binotto.
Für manche war es ein Skandal, Abzockerei pur, was die Sozialämter bisher von den Verwandten verlangten. Wer alleinstehend war, wurde ab einem Jahreseinkommen von 60.000 Franken zum Mitzahlen aufgefordert, wer verheiratet war, ab 80.000 Franken. Und zusätzlich stellt Walter Schmid, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS, im Rückblick fest:
Diese Verwandtenunterstützung wurde meines Erachtens sehr ungleich gehandhabt. Es war auch manchmal ein Zufall, ob man Verwandte gefunden hat und ob man überhaupt die Kraft hatte, dann diese Verwandtenunterstützung geltend zu machen. Das war kein Ruhmesblatt der Sozialhilfe in den letzten Jahren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es heute gelungen ist, großmehrheitliche Übereinstimmung darin zu finden, dass wir das anpassen.
Die Anpassung ist nicht nur kosmetischer Natur, es geht um eine tüchtige Änderung. Neu sollen nur noch die 10% Bestverdienenden im Land für ihre Verwandten zahlen müssen. Alleinstehende werden ab 120.000 Franken im Jahr beigezogen, wer verheiratet ist, ab 180.000 Franken. Dass es zu dieser massiven Änderung kam, hat auch mit dem Bundesgericht zu tun, das mehrfach gegen Sozialbehörden entschieden hat, die nach den alten Richtlinien Verwandte zur Kasse gebeten hatten. Das Bundesgericht verwies in Urteilen darauf, dass erst ab einem Monatseinkommen von 10.000 Franken auf Verwandte zurückgegriffen werden könne.
Und wir haben jetzt eigentlich mit dieser Anpassung einen Schnitt gemacht und gesagt, wir wollen wirklich die Praxis so ausgestalten, wie sie das Gesetz vorsieht, dass nämlich nur Gutverdienende und Wohlhabende zur Kasse gebeten werden und dass man vor allem auch den unteren Mittelstand, der mit den heutigen Limiten auch noch betroffen war, davon entlastet.
Die Änderung fällt in eine Zeit, in der die Sozialhilfe zunehmend Geld brauchen wird. Die Rezession werde auch Auswirkungen haben auf die Sozialhilfe, zeigt sich Walter Schmid überzeugt. Heute sind gut 250.000 Menschen in unserem Land von Sozialhilfe abhängig. In 3 Jahren könnten es gut 50.000 mehr sein. Da könnte auch der Ruf laut werden, wieder vermehrt bei Verwandten anzuklopfen.
Ja, natürlich, es kann sein, dass in der Rezessionszeit, wenn die Einnahmen des Staates sinken, dann man sich wieder an die Verwandtenunterstützung erinnert und sagt, jetzt gehen wir auf die Verwandten los. Das Gesetz sieht aber nicht dies vor. Und deshalb wollen wir die Richtlinien heute gesetzeskonform ausgestalten.
Die Verwandtenunterstützung sei keine Geldvermehrungsmaschine, schon heute nicht. Gerade einmal etwa 2% der Sozialhilfezahlungen komme über die Verwandten herein. Deshalb könne man hier auch ohne große Verluste nur noch auf die bestverdienenden Verwandten setzen.
Die Finanzkrise war das dominierende Thema im vergangenen Jahr und sie wird es auch in diesem Jahr sein. Für die Notenbanken, Regierungen, Unternehmen und für die Gewerkschaften. Das hat sich an der heutigen Jahresmedienkonferenz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB gezeigt. Dieser möchte jetzt Unternehmen und den Staat stärker in die Pflicht nehmen. Sabine Manz.
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht für die Gewerkschaften natürlich im Vordergrund. Die steigt bereits an. Aber wenn nichts getan werde, dann werden wir bald Arbeitslosenzahlen haben von über 200.000 Personen, wie vor 8 Jahren schon, warnt der Gewerkschaftsbund. Gefordert seien zum einen die Arbeitgeber, sagt SGB-Chefökonom Daniel Lampart. Die Unternehmen dürften jetzt die Leute nicht einfach auf die Straße stellen.
Die Arbeitgeber haben gut profitiert vom Aufschwung, sie haben starke Gewinnzunahmen, die Kassen sind voll, sie können die Leute jetzt auch beschäftigen, wenn es mal ein bisschen schlechter geht, weil die Leute haben hart gearbeitet in den guten Zeiten.
Und so mitgeholfen, die Kassen der Unternehmen zu füllen. Der SGB rechnet vor, dass das Eigenkapital bei den börsenkotierten Unternehmen in der Maschinenindustrie in den letzten 4 Jahren um 50% gestiegen sei. Gefordert seien aber auch Bund und Kantone. Zum einen verlangt der SGB eine Verlängerung der Bezugsdauer für die Kurzarbeit von heute 12 auf 18 Monate. Es brauche aber auch Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft.
Es müssen die Prämienverbilligungen erhöht werden, es braucht höhere Familienzulagen. Das ist Geld, das bei den Leuten ankommt, die das brauchen, und dann landet die Kaufkraft auch in der Wirtschaft.
2 Konjunkturprogramme hat der Bund schon beschlossen im Umfang von rund 1,5 Milliarden Franken. Das reiche aber nicht, sagt Daniel Lampart. Es brauche ein Investitionsprogramm von etwa 5 Milliarden Franken.
Es ist auch das, was die anderen Länder um die Schweiz herum machen. Die Amerikaner machen noch viel mehr. Erst so etwas wird helfen.
Wobei sich diese Investitionen auf den öffentlichen Sektor beschränken müssten, wie zum Beispiel den öffentlichen Verkehr oder die Sanierung von Gebäuden im Besitz von Bund und Kantonen. 5 Milliarden, das ist kein Pappenstiel. Doch Daniel Lampart meint, wir könnten uns das leisten.
Natürlich. Bund und Kantone haben starke Überschüsse gemacht. Bundesrat Merz will ja mit verschiedenen Revisionen reichen Haushalten weiter Steuergeschenke machen. Also er gibt indirekt auch zu, dass das Geld vorhanden ist.
Es zeige sich heute, dass die Steuerpolitik der vergangenen Jahre, wo eine Senkung der anderen folgte, verfehlt gewesen sei. Lampart verweist auch auf Großbritannien, wo zur Diskussion stehe, die hohen Einkommen wieder mehr zu belasten, um die Konjunkturprogramme zu finanzieren. Arbeitsplätze erhalten, Gegensteuer geben bei der immer restriktiveren Sozialpolitik und Kurskorrektur bei der Steuerpolitik. Das die wichtigsten Stichworte zur Agenda des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Da gibt es also viel zu tun.
So ist es.
Sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, im Bericht von Sabine Manz. Die Angst vor der Wirtschaftsflaute greift nicht nur bei Arbeitnehmern um sich, sondern auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. So ist der Index der Konsumfreude, den die Grossbank UBS monatlich errechnet, auf den tiefsten Stand seit Jahren gesunken. Immerhin hat die getrübte Konsumentenstimmung die Schweizer Wintersportorte nicht oder noch nicht erreicht. Hotels und Ferienwohnungen waren über Weihnachten und Neujahr ausgebucht, die Bergbahnen melden Rekordfrequenzen und auch abseits der Skiliftkassen wird freudig konsumiert, als sei nichts geschehen. Davon konnte sich auch Toni Koller überzeugen in Adelboden.
Neben den Hotels, den Wohnungsvermietern und Bergbahnen leben viele andere Akteure im Kurort vom locker sitzenden Portemonnaie der Touristen. Hier 6 Proben aufs Exempel. Nummer 1, der Wirt einer kleinen, gepflegten Skihütte am Pistenrand.
Das schöne Wetter und die guten Schneeverhältnisse. Die Leute sind zufrieden, brauchen Geld. Je und je. Merkt man absolut nicht für eine Finanzkrise.
Speis und Trank lässt sich das skifahrende Volk nach wie vor etwas kosten. Aber auch die teure Ausrüstung widersteht dem Abschwung zur Zeit. Sei es bei Kauf oder Miete, sei es Schweizer oder Ausländer, im Sportgeschäft wollen viele noch immer nur das Beste.
Billiger Ski überhaupt nicht, wie die Premium-Klasse. Ebenfalls, wenn sie neu kaufen, es sind ja sehr viele Holländer da. Aber auch da, der Preis spielt im Moment gar keine Rolle. Ebenfalls im Deutschen hat man das Gefühl, es ging einem eher besser. Von Rezession überhaupt nicht reden. Weil Schneesport wird die Leute gerne betreiben und dann haben sie auch Geld dafür.
Für Station Nummer 3 hingegen, die nicht mit Schneesport zu tun hat, fehlt manchen das Geld. Wir stehen in der Bijouterie, keine Regel ohne Ausnahme.
Ich selber habe das Gefühl, es wird ein bisschen gespart an unserem Luxusartikel. Uhren und Schmuck sowieso. Die wohlhabenden Leute kaufen sicher nicht schnell noch Schmuck rein. Sie sind ja schon. Sie gehen eher auf das billige Produkt und kaufen auch bedeutend weniger als letztes Jahr und vorletztes Jahr, umsatzmässig.
Keine Wirtschaftskrise wiederum kennen die Inhaberinnen der Innbar an Adelbodens Dorfstrasse.
Wir reden darüber, aber es ist nicht in dem Sinn, dass wir weniger Leute hätten.
Wir verkaufen sehr viel auch hochpreisige Weine verkaufen, nach wie vor schöne Whisky und so weiter. Also wir haben nicht das Gefühl, dass die Leute günstigere Ware konsumieren.
Angesichts der drohenden Krise nichts Gutes von der Saison erwartet, hatte der Leiter der örtlichen Skischule jedoch.
Wir sind total überrascht worden. Im Privatunterricht habe ich eine wesentliche Steigerung drin. Wir haben viele Deutsche, wir haben viele Engländer hier. Es geht aller Geld aus. Hast du wie noch nie gesehen, die Ball. Von der Skischule her, super momentan.
Und auch Nachfrage Nummer 6 bestätigt, dass in diesen Tagen hier kaum jemand in Erwartung finanzieller Schwierigkeiten besondere Zurückhaltung zeigt. Obschon in Adelboden ein großteils schweizerisches Durchschnittspublikum verkehrt. Die Wirtin im Gomio bepunkteten Restaurant.
Bei uns im Gourmet-Stöbli bestellen sie unsere Gourmet-Menü ohne Probleme und schöne Weine werden getrunken mit einer Preisklasse, die super ist. Wir hoffen, es geht so weiter.
Dass das wirtschaftliche Tief nicht auch den Tourismus mit Härte trifft, lässt sich tatsächlich nur hoffen. Das weiß auch der Wirt von der Skihütte am Pistenrand.
Unser Vater hat ja gesagt, es sei kein Wert, Kummer zu haben, auch zeitig. Es sei dann früh genug, wenn es komme.
Vorderhand ungetrübte Stimmung also in den Skigebieten, das zeigte der Bericht von Toni Koller. Und auch an den Börsen war heute von Krise nichts zu spüren. Im Gegenteil, Anleger zeigten großes Interesse an Wertpapieren. Die Schweizer Börse legte um 3,5% zu. Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion, was sind die Gründe für diesen guten Start ins neue Börsenjahr?
Nun, der Hauptgrund für die heutige Kursentwicklung ist ganz einfach. Die USA, die haben einen guten Start ins neue Jahr vorgelegt. An der Wall Street, da wurden ja bereits am letzten Freitag, am 2. Januar, Aktien gehandelt. Das neue Jahr wurde eingeläutet. Die Aktienindizes, die haben um die 3% zugelegt. Und heute hat sich nun eben der Rest der Welt inspirieren lassen von der Wall Street, wie man das oft beobachten kann. Deshalb ist auch der Start ins 2009 fast an allen Börsen rund um den Globus positiv verlaufen, so auch in der Schweiz. Der Swiss Market Index, Sie haben es gesagt, 3,5% im Plus.
Das klingt ganz danach, als ob vor allem die Psychologie eine große Rolle spielt an der Börse jetzt nach dem Jahreswechsel. Kann man das so sagen?
Nun, die Psychologie, sie spielt allgemein eine große Rolle an der Börse, vor allem eben, wenn es so turbulent zu und her geht wie in den letzten Monaten. Jetzt beim Jahreswechsel kommt hinzu, er bietet den Börsianern die Möglichkeit, mal einen Schnitt zu machen. Die Börsianer haben ihre Aktienportfolios noch im alten Jahr aufgeräumt. Die Aktien, die sie eben nicht mit ins neue Jahr nehmen wollten, die haben sie noch im letzten Jahr verkauft. Jetzt können sie ein düsteres Börsenjahr 2008 ad acta legen, nach vorne schauen, Zuversicht schöpfen. Und ein Händler, mit dem ich gesprochen habe, der beschrieb denn auch die Stimmung heute an der Börse als vorsichtig optimistisch. Das zeigt eben die Zuversicht, die die Börsianer heute haben.
Der Auftakt ist also geglückt. Was heißt das nun für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate?
Nun, für ein Fazit ist es noch sehr, sehr früh. Wir haben gerade mal einen halben Tag lang Aktien gehandelt an der Schweizer Börse. Klar ist, der Optimismus steht auf wackeligen Füßen. Die Finanzkrise, die ist noch nicht ausgestanden, das ist allen klar. Die Wirtschaft, die leidet. Für viele Länder heißt das jetzt eben erst einmal Rezession, eine tiefe, eine happige Rezession. Und was die Zukunft betrifft, da stehen viele Fragen im Raum, beispielsweise wie stark schrumpft denn die Wirtschaft, wie schlagen sich die Firmen in dieser Rezession, das werden jetzt dann die nächsten Geschäftszahlen zeigen, die die Firmen ab Mitte Januar dann vorlegen werden. Fragen, die im Raum stehen, sind beispielsweise auch, wie geht's mit der Arbeitslosigkeit weiter, wie geht's in der Finanzwelt weiter, und Antworten auf all diese Fragen werden dann die Richtung der Aktienkurse maßgeblich mitbestimmen in den nächsten Wochen und Monaten.
Das waren Informationen und erste Einschätzungen von Evelyn Kobler. Die Proteste und Gewaltakte auf den Straßen Athens haben eine neue Dimension erreicht. In der vergangenen Nacht haben Unbekannte mit automatischen Waffen eine Polizeiwache angegriffen. Mindestens 2 Dutzend Schüsse wurden dabei abgegeben, ein junger Polizist lebensgefährlich verletzt. Werner van Gent aus der griechischen Hauptstadt, die nicht zur Ruhe kommt.
Die Schießerei fand direkt neben dem Kulturministerium statt, das rund um die Uhr von rund 40 Bereitschaftspolizisten beschützt wird. Das Kulturministerium gilt als besonders gefährdet, denn es liegt mitten im Stadtteil Exarchia, Hochburg der Autonomen. Zudem hat das Gebäude des Ministeriums einen hohen Symbolwert. Hier war nämlich während der Obristendiktatur die Folterzentrale der Militärpolizei untergebracht. Nur wenige Straßen vom Ministerium entfernt war Anfang Dezember ein 15-jähriger Schüler von einem Polizisten erschossen worden. Nach den vorliegenden Berichten von Augenzeugen sollen heute Morgen früh 2 bis 3 mit Kalaschnikow-Sturmgewehren, Handgranaten und 9mm-Pistolen bewaffnete Männer aus rund 30 Meter Entfernung das Feuer auf den Wachposten eröffnet haben. 2 Polizisten wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwebt noch in Lebensgefahr. Nach dem Tod des 15-jährigen Schülers hieß es immer wieder, die Krawalle würden erst dann aufhören, wenn auch auf der Seite der Polizei ein Opfer gefallen sei. Bereits kurz vor Weihnachten hatten Unbekannte einen Bus mit Bereitschaftspolizisten angegriffen. Dabei gab es aber keine Verletzten. Noch herrscht in der griechischen Öffentlichkeit Verwirrung über diese neue Form der Gewalt. Handelt es sich tatsächlich, wie viele meinen, um einen Racheakt einiger besonders gewalttätigen Mitglieder der Bewegung der vermummten Randalierer, welche die Stadt seit Wochen in Atem halten? Oder hat sich aus dieser Bewegung eine Art von Stadtguerilla abgespalten, die offenbar gewillt ist, den Staat mit allen Mitteln zu bekämpfen? Sicher ist, dass seit geraumer Zeit in Athen auch das organisierte Verbrechen offen zuschlägt. Lange Zeit galt Athen als eine der sichersten Hauptstädte Europas. Jetzt befürchten die Einwohner der 4-Millionen-Stadt, dass diese relative Sicherheit zu Ende gehen könnte. Immer wieder wird in der öffentlichen Debatte auch die Rolle der Polizei angesprochen. Nicht nur für die jugendlichen Randalierer, sondern auch für einen Teil der griechischen Bevölkerung ist die Polizei der Inbegriff eines unfähigen und korrupten Staates. Gleichzeitig fordert ein Teil der Öffentlichkeit aber auch ein härteres Durchgreifen der Ordnungskräfte. Insofern wurde die Reaktion der Polizei heute Morgen früh begrüßt. Direkt nach dem Anschlag verhängte die Polizei faktisch ein Ausgangsverbot über den Stadtteil Exarchia. Spezialeinheiten der Polizei durchkämmten das Gebiet und nahmen Dutzende von Verdächtigen fest.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.